Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Am Wochenende fand in Watford das Shootout statt. Das Snooker-Shootout, was im letzten Jahr sehr viele Querelen hervorgerufen hat, da es ein Ranking-Event geworden ist und sehr viele Spieler dann auch gesagt haben, nee, das möchten wir nicht haben. Dieses Jahr ist es etwas abgeebbt mit diesem Protest. Viele Spieler sind angetreten, es war insgesamt eine stimmungsvolle Angelegenheit und Tepchaya Unoh hat es gewonnen. Und darüber muss man sprechen. Und niemand ist glücklicher darüber, dass Tepchaya Unoh endlich seinen ersten Ranking-Titel gewonnen hat, als Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Ja, du hast mir gestern Abend noch eine Privatnachricht kurz vor 12 geschickt, indem du mir deine Freude mitgeteilt hast darüber, dass Tepchaya Unoh endlich einen Ranking-Titel gewonnen hat.
Ja, vielleicht bin ich nicht unbedingt der Glücklichste, weil er selber wird vermutlich ungleich glücklicher sein. Es war irgendwie der logische Sieger, wenn man sich das ganze Turnier anguckt, wenn man sich anschaut, dass Tepchaya Unoh vielleicht der Einzige ist, auf den die Shotclock keinerlei Auswirkungen hat, weil einfach seine durchschnittliche Stoßzeit trotzdem unterhalb dieser Shotclock liegt, spielt ja oft unter 15 Sekunden und das ist ja bei 15 Sekunden Shotclock natürlich dann für ihn überhaupt nicht relevant. Deswegen war er irgendwie der klare Kandidat hier für den Sieg und er hat das auch wunderbar durchgezogen, gerade wie er das Halbfinale und das Finale gewonnen hat, da hat er nämlich keinen einzigen Punkt abgegeben. Das Halbfinale mit einer 139 gewonnen gegen Jamie Clark. Die 139 gleichzeitig das höchste Break, was beim Shootout überhaupt jemals gespielt wurde. Und die 74 dann im Finale gegen Michael Holt ebenfalls aus der ersten Chance heraus. Also das war blitzsauberes Snooker. Tepchaya Unoh spielte viele hohe Breaks bei diesem Turnier, spielte vor allem wahnsinnig schnell und mit einer tollen Spielfreude. Also irgendwie war das einfach nur der passende Sieger dieses Turniers und ja, auch wenn viele sagen werden, das Shootout ist jetzt nicht dieser brillante Ranglistentitel, den man unbedingt auf dem Konto haben muss. Es ist nichtsdestotrotz ein vollwertiger Ranglistentitel und da ist Tepchaya Unoh damit der erste Thailänder seit James Wattana, der sich das auf die Fahnen schreiben darf.
Und die 139, da, die er im Halbfinale gemacht hat, das höchste Break in der Geschichte dieses Turniers, das Shootout, ja, das war beeindruckend.
Ja, absolut. Also erstens so ein Break in 10 Minuten dann auch durchzuziehen und in nicht mal 10 Minuten, die er dann dafür gebraucht hat letztendlich. Und vor allem auch bei diesem Format mit der ganzen Geräuschkulisse und sowas, das ist einfach Wahnsinn. Im Finale dachten einige, er ist vielleicht sogar kurz auf Maximum-Kurs, stellte dann aber relativ schnell auf Blau, weil er einfach den Frame und das Match und damit er den Turniersieg klar machen wollte. Also es ist schon beeindruckend gewesen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch seinen Halbfinalgegner dann Jamie Clark hier auch noch hervorheben. Der hat bis zur China Open Qualifikation in der letzten Woche kein einziges Match auf der Main Tour gewonnen und steht dann jetzt hier, nachdem er erst Noponsa in Kam geschlagen hat, um sich für die China Open zu qualifizieren, jetzt hier tatsächlich im Halbfinale. Das ist ein beeindruckender Lauf gewesen, zeigt aber auch, wie wichtig dieses Turnier einfach für die niedrig platzierten Spieler ist. Auch Lukas Kleckers hatte ja durchaus eine gute Turnierwoche wieder, auch wenn er leider erneut in der Runde der letzten 32 verloren hat. Aber irgendwann kommt auch der Durchbruch, denke ich mal, und für ihn waren es wichtige Punkte. Jetzt geht's einfach in die WM-Qualifikation. Dort muss er ein, zwei Matches gewinnen, um sich irgendwie noch in die Einjahresrangliste da unter die Top 10 zu begeben oder unter die Top 8 vielmehr. Ansonsten wird das schwierig mit dem Erhalt der Tourkarte.
Wir müssen nochmal darüber sprechen, über die Entstehung dieses Turniers. Wie gesagt, letztes Jahr ist es zum Ranking-Event gemacht worden und dort hatte Barry Hearn damals sehr viel Ärger entgegennehmen müssen, haben alle gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich nur so ein Fun-Turnier, warum machst du das? Und Barry Hearn hat gesagt, nee, das ziehen wir jetzt so durch. Dieses Jahr fand ich persönlich, ging es eher sachte zu. Die Spieler haben sich dran gewöhnt. Viele Spieler haben auch Spaß dran gehabt an der Geschichte. Konnte man sehen. Also durchaus eine lockere Atmosphäre. Dann ja auch andere Voraussetzungen mit dem Gegröle der Zuschauer, dass sie da dazwischen gehen können. Und das war insgesamt dieses Jahr etwas ruhiger, oder?
Ja, vielleicht hat man sich einfach dran gewöhnt inzwischen. Es ist ja tatsächlich schon 2 Jahre her, dass es zum Ranking-Event wurde. Anthony McGill hatte 2017 zum ersten Mal, also nicht für ihn zum ersten Mal, sondern hat das erste Shootout als Ranking-Event gewonnen. Michael Giorgio dann im letzten Jahr und im dritten Jahr hat man jetzt vielleicht so ein bisschen Abnutzungserscheinungen, was die Vakanz dieses Ranglistentitels so ein bisschen angeht. Es ist jetzt einfach so, die Spieler haben sich daran gewöhnt. Für viele Spieler ist es auch einfach eine gute Gelegenheit, sich mal im TV zu präsentieren. Das ist ja tatsächlich was dann auch dieses Jahr viel diskutiert wurde, auch gerade im deutschen Snooker-Hashtag. Man sieht tatsächlich mal Spieler, von denen man sonst einfach nur im Live-Score liest oder wenn überhaupt mal Ergebnisse mitbekommt und dann jetzt auch mal weiß, wie derjenige überhaupt aussieht. Das konnten sich viele junge Spieler präsentieren. Ein Ben Mertens, ein Ryan Davies, die sicherlich von denen wir noch viel hören werden in den nächsten Jahren, die irgendwann dann ihr Main-Tour-Ticket holen werden, dass sie das Talent dazu haben, haben sie gezeigt. Die Diskussion gab es trotzdem auch in diesem Jahr, sowohl im deutschen Hashtag als auch in der britischen Snooker-Community. Da gehen die Meinungen halt sehr, sehr weit auseinander, wie dieses Shootout an sich, was einem ja schon vom Format her und vom von der Kulisse und Atmosphäre nicht unbedingt gefallen muss als alteingesessener Snooker-Fan und eben auch den Status des Ranglistenturniers, was das angeht. Es wird viel diskutiert und da werden die Meinungen nie auf einen Nenner kommen. Es gibt viele Spieler, die sich ein bisschen ihre Meinung dazu geändert haben, zum Beispiel ein Peter Ebden, der dieses Jahr auch gesagt hat, na Mensch, ach, ist eigentlich ganz nett so ein Turnier. Meiner Meinung nach ist das genau wie es, glaube ich, in den letzten Jahren schon gesagt habe. Es ist für ein Event, was einmal im Jahr stattfindet, einmal an einem Wochenende, ist es einfach eine tolle Sache. Es macht Spaß, dieses Turnier. Muss es ein Ranglistenturnier sein? Nein, muss es nicht unbedingt. Aber ist es halt. Und ja, die Auswirkung auf die Rangliste hält sich durch das verhältnismäßig niedrige Preisgeld von 32.000 Pfund, die das Taptire und Nu zum Beispiel einstreichen wird für den Sieg, hält sich weitgehend in Grenzen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich darüber diskutieren, ob es jetzt ein Ranglistenturnier sein muss oder nicht.
Es ist ja auch insgesamt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wird es klar, dass es auch eher etwas auf Zufall beruht. Wer hier alles ins Viertelfinale oder Halbfinale gekommen ist und Spieler, die in der letzten Zeit überhaupt nicht in Form gewesen sind. Michael Hole zum Beispiel, der ins Finale gekommen ist. Jamie Clark, du hast ihn gerade eben erwähnt. Auch jemand wie Rod Lawler zum Beispiel, eher ein sehr langsamer Spieler, von dem man in den letzten Monaten und Jahren gar nichts gehört hat. Sam Baird ist ins Viertelfinale gekommen. Also der Zufallsfaktor ist ja schon ein größerer hier bei diesem Turnier.
Ja, natürlich. Bei einem Frame, der gespielt wird, es entscheidet ein einziger Stoß manchmal über Sieg und Niederlage. Hinzu kommt ja noch, dass man krampfhaft versuchen muss, keinen Foul zu begehen, weil das eigentlich fast immer das Frame-Ende bedeutet gegen einen guten Spieler, weil jedes Foul ja in Ball in Hand resultiert. Also es ist einfach unheimlich schwierig, sich hier durchzusetzen. Auch Lukas Kleckers musste das ja erfahren. Nach seinen tollen ersten beiden Matches hat er Ken Doherty geschlagen, hat in seinem ersten Match auch Jamie O'Neill klar bezwungen und dann eben in der dritten Runde gegen Li Hang gespielt. Und dort entscheidete dann ein einziger Flug im Prinzip, den Li Hang hatte auf einer der letzten Roten, dass dieses Match mit 14-10, also denkbar knapp und mit denkbar wenig gelochten Bällen, dann tatsächlich an den Chinesen ging. Und so kann es dann eben gehen. Viele Favoriten sind früh ausgeschieden. Barry Hawkins, der höchstplatzierte Spieler war im Turnier. Stuart Bingham dann auch galt vor dem Viertelfinale als Favorit auf den Titel. Dann ist im Viertelfinale dann sang- und klanglos gegen Tapshire und Nu, der auch wirklich brillant gespielt hat, die gesamte Turnierwoche über ausgeschieden. Und so eine Ergebnisse produziert es dann eben. Mein Michael White können wir auch noch hervorheben, der das Halbfinale erreicht hat, vorher eine solchen Saison erlebt hat. Und hier sind es dann eben ein paar Frames, die einen dann richtig weit kommen lassen, ein paar Preisgeldpunkte mitnehmen lassen und vielleicht auch das Selbstvertrauen dann so ein bisschen steigern. Und eine Niederlage ist dann eben nicht ganz so schlimm wie eine Best-of-11-Niederlage in einer Qualifikation für die China Open, weil man sich eben denkt, ja mein Gott, es ist halt ein Frame, den verlierst du eben ruckzuck dann eben auch mal. Tian Pengfei verschießt gelb in der letzten Sekunde quasi und Li Hang kommt weiter im Achtelfinale. So eine Geschichten produziert das dann eben. Wir haben einen Videobeweis gehabt tatsächlich in dieser Woche, zwischen Ben Wollaston und ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen es war. Ben Wollaston hatte da in den letzten Sekunden quasi doch noch eine Chance bekommen, dieses Match zu holen. Locht rot und locht dann auch pink, aber locht rot, locht dann aber auch pink, aber es war dann einfach zu spät. Die Zeit war schon abgelaufen und er hat pink gespielt, bevor alle Bälle zur Ruhe gekommen waren. Also Brown bewegte sich noch und das ist dann natürlich ein Foul. Also es sind Kleinigkeiten, die hier entscheiden und das macht das Turnier dann auch irgendwie besonders und deswegen sollte man es auch nicht überbewerten. Wie gesagt, solange es einmal im Jahr ist und dieses Snooker und dieses Shootout wird das normale Snooker nie im Leben ersetzen können. Insofern sind es dann eben 4 Tage und die sind jetzt dann auch wieder vorbei.
Lukas Kleckers, über den müssen wir natürlich auch noch sprechen. Der hat hier die 3. Runde erreicht, du hast es eben erwähnt. Er ist gegen Li Kang ausgeschieden. Vorher hat er 2-mal ordentlich gespielt und auch hier ist dann eine 3. Runde nicht überzubewerten, aber durchaus, wo man sagen kann, ja, eine 3. Runde, das passt jetzt schon für Lukas Kleckers und er sammelt sich so ein bisschen seine Siege. Dass es wahrscheinlich nicht klappt, ist eine andere Geschichte mit dem Verbleib auf der Tour, aber insgesamt kann man schon sagen, er gewöhnt sich langsam dran, habe ich das Gefühl.
Ja, genau. Das Gefühl hat man jetzt in den letzten Wochen tatsächlich, nachdem es bei den Welsh Open so gut geklappt hat, jetzt dann auch wieder beim Shootout und in die Runde der letzten 32 gekommen. Man hat so das Gefühl, Lukas Kleckers ist angekommen auf der Main Tour und das vielleicht gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich ein Tick zu spät. Sein Problem ist jetzt einfach, dass er sich nicht für die Indian Open und für die China Open qualifiziert hat, da er für die Players Championship und die Tour Championship dann natürlich auch nicht in der Qualifikationsriege ist. Hat er jetzt tatsächlich nur noch Gibraltar und die Weltmeisterschaft, um Punkte zu sammeln. In Gibraltar gibt's nicht viel Preisgeld, also da wird's unwahrscheinlich, dass er da, ohne dass er richtig weit kommt, wieder mindestens Runde der letzten 32, wahrscheinlich eher Achtelfinale, Viertelfinale müsste er da schon erreichen, um tatsächlich richtig ordentlich Preisgeld dann auch mitzunehmen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem für Lukas, denn er ist aktuell jetzt im Jahresendranking Nummer 20 in der Einjahresrangliste und das wird schwer, sich da noch in die Top 8 zu platzieren. Also er muss in der WM-Qualifikation mindestens zwei Matches gewinnen, wenn er jetzt in Gibraltar nicht viele Punkte holt. Und das wird dann eben schwer, sich die Tourkarte da direkt wieder zu holen. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass Lukas Kleckers es tatsächlich schaffen wird, sich den Main-Tour-Platz dann auch über andere Wege, sei es über die Q-School oder über die Europameisterschaft vielleicht, sich dann auch als Amateur wiederzuholen. Das Zeug dazu hat er und das hat er jetzt auch nicht nur beim Shootout in dieser Woche, das will ich gar nicht so überbewerten, das waren 2 Frames, die er da letztendlich gewonnen hat. Aber auch bei den Welsh Open hat er gezeigt, dass er absolut mithalten kann. Und was ich bei Lukas auch sehr beeindruckend finde, er sollte sich vielleicht tatsächlich überlegen, ob nicht vielleicht ein bisschen etwas schnelleres Spiel seinem Spiel gut tut. Denn wie er hier beim Shootout gespielt hat, war durchaus erfrischend. Und es hat auch funktioniert und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Wenn er nicht zu lange über Stöße nachdenken kann und die auseinandernimmt bis ins letzte Detail. Einfach intuitiv spielen, es funktioniert. Er hat gut gespielt gegen Jamie O'Neill und gegen Ken Doherty und das muss er einfach umsetzen in den nächsten Wochen und Monaten und kann dann hoffentlich, wenn es nicht mit dem Verbleib auf der Main-Tour klappt, dann auch schnell wieder die Rückkehr auf die Main-Tour schaffen.
Wir sind noch einen Namen schuldig, wo du eben gerade gesagt hast, Ben Wollaston, der wegen Videoentscheid dann nicht weitergekommen ist. Das war übrigens Barry Pinches, gegen den er dort verloren hatte.
Ja, genau, es war dann ein denkwürdiges Match, was die beiden sich da geliefert haben. Und da kann sich der Fußball dann vielleicht mal eine Runde abgucken, wie ein Videobeweis dann funktioniert.
Wie geht's weiter auf der Snooker-Tour?
Ja, es geht weiter Schlag auf Schlag. Es sind jetzt tatsächlich mal ein paar Tage Pause. Ich kann es ja kaum fassen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll die nächsten 2 Tage. Dann geht's schon weiter mit den Indian Open. Das Turnier war ja eigentlich fürs letzte Jahr schon angesetzt. Erinnert sich wahrscheinlich gar keiner mehr an die Qualifikation, die fast schon ein Dreivierteljahr her ist. Dann wird in Kochi dann gespielt in Indien. Auch sehr viele gute Spieler mit dabei, aber eben auch sehr kurze Distanzen. Danach geht's dann aber schon in ein richtig wichtiges Turnier, nämlich in die Players Championship, der zweite Teil der ITV Series. Dort wissen wir jetzt seit gestern dann auch, welche 16 Spieler sich dafür qualifiziert haben. Stevie Maguire war ja noch so ein bisschen der vakante 16. Spieler. Also hier ein Turnier, wo die besten 16 der bisherigen Saison dann mit dabei sein werden. Also durchaus richtig hochklassiges Turnier, viel Preisgeld. Ja, und dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Die Championship League wird dann entschieden. Dann geht's nach Gibraltar. Wie gesagt, wichtiges Turnier gerade für die niedrig platzierten Spieler auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Und dann, ja, die Saison nähert sich weiter mit Riesenschritten der Weltmeisterschaft.
Wir haben nicht mehr lange. Es sind jetzt noch ungefähr 6 Wochen bis zum Anfang der Weltmeisterschaft. Und da werden wir dann natürlich hier bei meinsportpodcast.de und Total Clearance dann ausführlich drüber berichten über dieses Turnier. Das Shootout, das hat Tepchaya Uno gewonnen. Und Christian Oemeke hat darüber berichtet. Vielen Dank, Christian.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Double Trouble. 180! Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.